D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.
Es gibt ja Dinge, die kommen irgendwie aus der Mode. Baggy-Hosen, MySpace, mancher behauptet sogar, dass Heavy Metal nicht mehr in sei. Aber eine Sache, die bleibt scheinbar ewig populär. Die Wohngemeinschaft. Deshalb ist sie heute auch das Tagesthema bei D-Radio Wissen. Unsere Gerichte sind garantiert glutamatfrei. So wirbt manches asiatische Restaurant auf der Karte. Aber warum eigentlich? Warum sollte nicht ein bisschen Glutamat das Gericht aufpeppen? Wir machen den Versuch. Dieter Rickert. Der Name sagt Ihnen nichts? Aber seine Klienten, die kennen Sie auf jeden Fall. Denn Rickert vermittelt Topmanagern Unternehmen. Er ist einer der erfolgreichsten Headhunter in Deutschland.
Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten. Wir werden immer mehr Menschen auf der Welt. Die Städte werden immer voller, der Wohnraum wird knapper und dadurch auch teurer. In manchen Städten sind große Wohnungen für Familien, Paare oder Alleinerziehende inzwischen unbezahlbar geworden. Das kann dazu führen, dass nicht nur Studenten, sondern auch gut verdienende Berufstätige sich zu einer WG zusammentun. Es gibt unterschiedliche Ideen, wie das Wohnen der Zukunft aussehen wird. Dr. Walter Prigge ist Soziologe bei der Stiftung Bauhaus Dessau und er befasst sich genau mit diesem Thema. Und ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn erst einmal gefragt, welche Rolle die Wohngemeinschaft beim Wohnen der Zukunft wohl spielen wird.
Ja, die Wohngemeinschaft spielt eine besondere Rolle, weil die Wohngemeinschaft ein Gegengewicht ist gegen die individualistischen Tendenzen der Gegenwart, könnte man sagen. Und je stärker diese Tendenzen werden, desto stärker wird auch das Gegengewicht, nämlich das gemeinschaftliche Element. Wir haben beim Wohnen zwei sehr starke Bewegungen von Gemeinschaftswohnen. Das ist zum einen eine relativ neue Bewegung der Baugruppen. Die Leute ziehen also nicht mehr an den Stadtrand in ein Einfamilienhaus. Sie möchten in die Stadt, suchen sich ein Baugrundstück, treffen sich mit anderen, die ein gleiches Interesse haben und bauen sich ein Haus, also ein mehrstöckiges Stadthaus und wohnen da drin für sich selber. Das Besondere ist nun, dass dort auch Gemeinschaftsflächen sagen, in der Regel auch vorgesehen werden und das stellt wieder architektonisch eine ganz besondere Herausforderung dar, wie denn jetzt das Private und das Öffentliche sozusagen auf der Enge eines Hauses sozusagen neu verhandelt werden kann. Das ist natürlich etwas für eher potentere Schichten, die also das Geld haben, eine Wohnung zu kaufen quasi oder zu bauen. Zum Beispiel in Wien, dass sich sehr viele Leute zusammentun und sozusagen einen ganzen Block für sich neu bauen. Und dieses Aushandeln zwischen den öffentlichen, gemeinschaftlichen Flächen und den individuellen, privaten Flächen ist eine sehr interessante Bewegung für die Architektur auch, die wir da beobachten.
Wenn wir jetzt mal, Sie sprachen gerade von Wien, aber wenn wir jetzt mal auf die Megacities gucken, auf die riesigen Städte, Tokio zum Beispiel mit 37 Millionen Menschen oder Mexico City mit über 23 Millionen, die platzen ja jetzt schon aus allen Nähten. Was kann man denn da noch machen?
Ich glaube, der interessante Punkt an diesen Megacities ist, dass sie ganz anders als die westeuropäische Kultur, die Leute, die Bewohner, bewohnen die Stadt. Das ist das Interessante, was man da lernen kann. Auf der einen Seite haben wir natürlich eine riesige Gebiete von Favelas, also Armutsgebiete. Auf der anderen Seite haben wir gated communities, die auch in die Höhe gehen, Hochhäuser. Aber das Interessante ist eigentlich, dass die Leute kleine Wohnungen haben und deshalb bestimmte Funktionen außerhalb der Wohnung sozusagen suchen. Das Kino zum Beispiel. Man geht ins Kino, statt dass man am Fernsehen zu Hause ist. Man geht ins Konzert und nicht am iPhone die Musik zu hören. Restaurants ist ganz wichtig. Man geht raus zum Essen, statt dass man eine große Küche hat. Man geht in den Park, statt in den einzelnen Garten, den man hat. Auch Bäder, nicht? Gemeinschaftsbäder gab es früher. Jetzt hat jeder ein Bad, das können wir wieder zurücknehmen. Also es geht immer darum, private Flächen, die wir wieder auszulagern in die Stadt. Und das Interessante ist eben, dass wir da wiederum eine Gemeinschaft stärken. Denn die Stadt zu bewohnen ist ganz wichtig. Das ist überhaupt der wichtigste Punkt heute, glaube ich.
Sie sagen, man stärkt die Gemeinschaft dadurch, aber wenn ich jetzt wirklich alles auslagere, das Schlafen, das Kochen, das Fernsehen gucken, habe ich dann noch ein Heim?
Naja, es ist die Frage Heim, das ist so etwas, was aus der westeuropäischen Tradition oder auch der amerikanischen Tradition kommt. Die Pflege des Heims ist unheimlich wichtig für uns, obwohl unser Leben gar nicht so aufgeregt ist, wie zum Beispiel in Megacities, als dass wir uns immer wieder zurückziehen müssen auf private Räume. Andere, glaube ich, ruhen sich ganz anders aus, ziehen sich ganz andere zurück. Ein etwas obskures Beispiel sind die Chinesen, die gehen, wenn sie sich erholen wollen, ins Museum. Das Museum ist für die ein ganz öffentlicher Ort, wo man auch was essen, isst, wo man sich auch schlafen legt zum Beispiel. Also es ist eine, dieses Heim ist eine sehr auf unsere westeuropäische Kultur bezogene Praxis. Heimat ist, wenn man die Stadt bewohnt, Heimat wird dann die Stadt selber. Eine gut funktionierende Stadt ist durch kein individuelles Heim zu ersetzen. Das ist, glaube ich, die Lehre aus den anderen Kulturen der Welt.
Aber ist das nicht einfach ein bisschen groß? Also wenn ich mir vorstelle, man will ja eigentlich, jeder Mensch hat doch das Bedürfnis, sowas Kleines um sich zu schaffen, oder nicht?
Nein, es geht darum, dass wir das Kleine und die großen Räume im Maßstab sozusagen neu aushandeln, dass wir da sozusagen eine vernünftige Balance herstellen. Man kann ja auch sehr wenig, es gibt Minimalhäuser, nicht? Da haben wir 17, 18, 20 Quadratmeter, wo auch alle Funktionen da sind. Das heißt, das ist möglich. Dann braucht man natürlich auch Auslauf, man muss dann nach draußen gehen, weil das eine gewisse Enge ist, die auf die Dauer sozusagen einschränkend wirkt. Aber ich denke, das ist auch in unseren Kulturkreisen möglich. Denken Sie daran zum Beispiel, es braucht doch nicht jeder eine Waschmaschine. Nicht? Der Waschsalon ist ein, gibt es Filme darüber, ist ein sehr wunderbarer, kommunikativer, städtischer Ort. Nicht? Oder unsere Küchen, die sind ausgestattet wie für mittlere Hotel. Nicht? Also jeder hat so viel wie ein, das soll man sagen, 30, 40 Leute versorgen könnte. Obwohl das sozusagen alle 5 Jahre nur stattfindet, sind die Küchen so ausgestattet. Denken Sie zum Beispiel an die französische Kultur. Die kochen sehr gut selber, aber am liebsten gehen die Franzosen raus essen. Und was ist das für ein Vergnügen, in den Städten das zu beobachten, sozusagen diese Esskultur draußen in den Restaurants.
Ne? Aber was ist es auch für ein Vergnügen, in der eigenen Küche zu kochen?
Es ist richtig, dass das Kochen auch ein vergnüglicher Vorgang sein kann, auch kollektiv. Und da merkt man aber schon, dass wenn Leute andere Leute einladen, mit ihnen zu kochen, da merkt man schon, dass da auch wieder ein gemeinschaftliches Element hinzukommt. Dass nicht also die Kleinfamilie oder das Paar sozusagen für sich kocht und dann isst, sondern dass man die Gemeinschaft sucht. Also da ist ja schon wieder ein Punkt, der über diese individualistische Strategie sozusagen hinausweist.
All die Dinge, über die wir jetzt gesprochen haben, ja, ne? Also die ausgelagerten Teile des häuslichen Lebens sozusagen. Halten Sie es tatsächlich für möglich, dass sich das in Deutschland so durchsetzt?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass einfach diese individualistische Kultur, dass den Leuten das nicht reicht. Wir müssen nicht unbedingt alles in Gemeinschaft machen und wir müssen auch nicht alles immer dauerhaft in Gemeinschaft machen. Die alte Gesellschaft, die wir sozusagen aus der Moderne jetzt die letzten 30, 40 Jahre sozusagen verlassen, die hatte uns sozusagen vergesellschaftet durch ganz strenge, feststehende Gemeinschaften. Das suchen wir heute nicht, aber temporäre Gemeinschaften zum Beispiel geben wir sehr gerne ein. Also nehmen wir ein Konzert oder nehmen wir einen Parkbesuch oder etwas anderes. Und wenn Sie das Beispiel der Altbauwohnung nehmen, die ja heute entweder durch ein Ehepaar meistens gut potent ausgestattet mit Geld gekauft oder bewohnt wird, gibt es die Alternative, dass sich eben mehrere Leute zusammentun, die in der Stadt leben möchten, aber nicht so viel ökonomische Möglichkeiten haben, also zu einer verträglichen Miete. Dann sind das Studenten, es sind aber auch Singles heute, die nicht allein leben wollen. Und vor allen Dingen denken Sie an die alten Menschen. Nicht? Das ist ja nicht nur Demenzkranke, wo es gute Berichte darüber gibt, dass das schon sehr gut klappt, dass das also für die Krankheit im guten Verlauf ist, wenn die Leute zusammenleben. Das sind auch andere Formen der alten Menschen, wo darauf wieder zurückkommen zu der gemeinschaftlichen Wohnung.
Dr. Walter Prigge ist Soziologe bei der Stiftung Bauhaus Dessau und er befasst sich mit dem Wohnen der Zukunft.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Wer mit dem Einkauf von Bio-Lebensmitteln Gutes tut, verschiebt offenbar sein moralisches Koordinatensystem zu seinen Gunsten und wird selbstgerechter. Darauf deutet die Untersuchung eines US-Psychologen hin. Er teilte rund 60 Probanden in 3 Gruppen ein und ließ sie entweder Bilder von Bionahrung, verarbeiteter Ware oder neutralen Lebensmitteln betrachten. Danach machte er 2 Moraltests mit ihnen und stellte fest, die Bio-Gruppe verurteilte Verfehlungen von anderen strenger und war selbst weniger hilfsbereit. Die Ergebnisse passen zu ähnlichen früheren Studien. Demnach verhalten sich Menschen offenbar eher daneben, wenn sie sich zuvor als moralisch gut darstellen konnten. Das Phänomen heißt in der Psychologie Moral Credentials, also moralischer Kredit.
In Deutschland gibt es verhältnismäßig wenige Nesthocker. Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat ermittelt, dass junge Deutsche nicht so lange bei den Eltern wohnen bleiben wie in anderen EU-Ländern. Demnach lebte jeder 5. Mann im Alter von 25 bis 34 noch zu Hause. EU-weit war es jeder 3. Von den Frauen bleiben weniger zu Hause. In Deutschland war es jede 10., in der EU jede 5. Frau. Am längsten bleiben nach Informationen des Bundesinstituts junge Menschen in Süd- und Osteuropa bei ihren Eltern. An der Spitze stehen hier Italien, Griechenland und Bulgarien. Dagegen suchten sich zum Beispiel in den Niederlanden und in Skandinavien junge Menschen schneller eine eigene Wohnung.
Es ist wie ein Nobelpreis für Super Mario. Der Schöpfer des Videospiels mit dem kleinen roten Klempner wird in Spanien mit dem Prinz-von-Asturien-Preis ausgezeichnet. Der gilt als spanischer Nobelpreis. Der Japaner Shigeru Miyamoto erhält die Auszeichnung in der Kategorie Kommunikation und Geisteswissenschaften. Die Jury sieht den Star-Designer des Spielekonsolenherstellers Nintendo als den wichtigsten Urheber der Revolution der Videospiele. Seine Spiele seien didaktisch, erzieherisch und konstruktiv. Die Jury begründete ihre Entscheidung auch damit, dass Miyamoto Gewalt aus seinen Spielen ausgeschlossen habe. Er hat neben Super Mario auch Spiele wie The Legend of Zelda und Donkey Kong entwickelt. Die Prinz-von-Asturien-Preise werden jährlich über mehrere Wochen verteilt in 8 Sparten vergeben und sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert.
Höchste Zeit für die Jagd. Es gibt einen Mann in Deutschland, der ist ein ziemlich guter Jäger. Er hat es allerdings in letzter Zeit nur auf das Großwild abgesehen. Er heißt Dieter Rickert und er ist kein wirklicher Rehejäger oder so, sondern ein Headhunter. Einer, der den wirklich dicken DAX-Konzernen die neuen Manager besorgt. Und Dieter Rickert, das ist einer, der einen Ruf hat, der so ein bisschen schwankt zwischen Großkotz und Neid auf seinen Erfolg. 72 Jahre ist der Mann inzwischen alt, aber immer noch nicht in Rente gegangen. Susanne Lettenbauer konnte ihn deshalb treffen, um sich mal diskret erklären zu lassen, wie man als Headhunter schafft, was Dieter Rickert schafft.
4 weiße Säulen flankieren das hohe Eingangsportal der südlichen Münchner Straße Nummer 60. Darüber ein weitläufiger Balkon, großzügige Fensterfronten, eine moderne Bürovilla in Münchens Nobelvorort Grünwald. Hier residiert Deutschlands bekanntester Headhunter. Im Inneren des weißen Gebäudes herrscht kalte Eleganz. Kahle Wände bis hoch zur ersten Etage. Eine ältere Dame, die Sekretärin, wartet in der Tür. Sie kümmert sich um die Garderobe, um eine kleine Erfrischung. Nahezu lautlos ist er von hinten herangetreten. Dieter Rickert, 71. Beruf Königsmacher, Kopfjäger. Der Mann für die wirklich wichtigen Entscheider in Deutschlands Wirtschaft. Genaue Namen hört man von ihm nicht, aber er soll schon Hartmut Medorn und Gerhard Kromme hochgehieft haben. Ehrgeizig, unkonventionell, diskret.
Och, ich habe da überhaupt keine Berührungsängste. Da tauchte mal in einem Interview die Frage auf, sagen Sie mal, Sie sprechen Leute in einem Unternehmen an und bringen die zu einem anderen. Das heißt, Sie werben die doch ab. Ist das nicht unmoralisch? Wissen Sie, das einzig Unmoralische an unserem Geschäft ist, dass man so viel Spaß dabei hat und noch Geld dafür bekommt.
In seinem Büro steht kein Computer. E-Mails werden von der Sekretärin ausgedruckt und Kontakte bandelt das Enfant terrible der Branche stets nur per Telefon an.
Da hat sich nichts geändert. Ich weiß zwar, dass viele Leute über E-Mail kommunizieren. Ich mache das grundsätzlich nicht. Ich habe bis vor 2-3 Jahren nicht mal jemandem meine Handynummer gegeben, sondern ich habe eigentlich ein Handy nur benutzt, um mein Büro anzurufen und zu fragen, was los ist und um nicht eine Telefonzelle unterwegs suchen zu müssen.
Die in Jahrzehnten sorgfältig gesammelten Kontakte finden sich in unzähligen Aktenordnern im Kellerarchiv der Grünwalder Firmenvilla. Kein virtuelles Archiv, schon gar keine Computerclouds. Diskretion steht in den Räumen der Rickert GmbH an erster Stelle. Datenschutz sowieso. Nur ganz selten hat sich Rickert in seiner Karriere total vergriffen bei der Wahl eines Kandidaten. Normalerweise sucht er lückenlos alles zusammen, was über den potenziellen DAX-Vorstand zu finden ist. Alte Briefe, alte Zeitungsartikel, einen lückenlosen Lebenslauf, Infos zum privaten Umfeld. Wenn es sein muss, lässt er seine Kontakte in die politischen Vorstandsetagen spielen, organisiert Treffen von hochrangigen Wirtschaftspolitikern mit Firmenmanagern.
Na, erstmal muss man wissen, was man eigentlich sucht. Ja, man muss genau definieren, welche Erfahrung soll der Mann mitbringen. Das heißt, grundsätzlich sucht ein Headhunter immer nach Menschen, die etwas Vergleichbares nach Größe, Komplexität und Inhalt nachweislich schon mal erfolgreich gemacht haben. Und wenn man so einen identifiziert hat, dann ruft man den an und sagt, guten Tag, ich würde mich gerne mit Ihnen mal auf einen Kaffee unterhalten. Können Sie sich vorstellen, mal über den Zaun zu schauen, ob andere Mütter auch noch schöne Töchter haben? Und in der Regel, ich sag mal, in 9 von 10 Fällen ist die Antwort, na, auf Ihren Anruf warte ich schon seit 10 Jahren oder 20 Jahren.
Solche Äußerungen des Grünwalder Headhunters halten Kritiker für zu selbstbewusst, zu unseriös. Auch, dass er manchmal noch einen Schritt weiter geht, wie bei der englischen Investmentbank, die für ihren Sitz in Deutschland einen zweiten Mann suchte.
Dann habe ich einen Mann angerufen in London bei einer der ganz großen Banken, aber mir war klar, der war eine Nummer zu groß, der würde nicht als Nummer zwei nach Frankfurt gehen. Aber ich habe ihn als Quelle angerufen. Und in dem Gespräch hat er mir dann gesagt, ach wissen Sie, eigentlich, wenn es um die Nummer eins Position ging, dann würde mich das sogar selber interessieren, weil ich will eigentlich nur noch 5 Jahre arbeiten und ich möchte gerne nach Deutschland zurück und mit Familie. Es gab verschiedene Gründe, warum ihn das selber interessieren würde. So, normalerweise würde man jetzt annehmen, sagt der Headhunter, das passiert auch in der Regel so. Ja, tut mir leid, aber der Job lautet leider anders. Auf Wiedersehen, war nett mit Ihnen zu sprechen. Was habe ich gemacht? Ich habe den Chef von dieser Investmentbank angerufen, habe dem gesagt, hör mal, du bist doch Engländer, du willst doch eigentlich viel lieber in London arbeiten, als in Frankfurt tot über den Zaun zu hängen. Also warum gehst du nicht eigentlich zurück? Da hat er gesagt, ja, weil du mir noch nicht hier meinen Ersatzmann besorgt hast.
Die Konkurrenz tobte damals, der Ersatzmann aber war gefunden. Sichtlich entspannt sitzt Rickard in dem Lederstuhl, in der Hand eine erloschene Pfeife. Erfolgreiche Beziehungen zu schaffen, Klienten und Kandidaten zu verkuppeln, hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen. Wohl keiner ist darin so erfolgreich wie Dieter Rickard. Rund 12 Aufträge bearbeitet er pro Jahr, nur für Jobs mit Jahresgehältern im 5- und 6-stelligen Bereich. 1/3 des Bruttojahresgehaltes gehört als Honorar ihm. Der noch heute selbstmörderische Gedanke, ausschließlich die erste Riege, die Vorstände der größten DAX-Unternehmen zu suchen, machte ihn europaweit bekannt. Top-Managerinnen sind unter den DAX-Vorständen aber bislang noch selten, bedauert Rickard. Noch immer gäbe es zu wenige Frauen, die es bis an die Spitze schafften. Aber irgendwann, das weiß Rickard, wird auch bei ihm eine E-Mail ankommen, in der ein DAX-Unternehmen eine Frau für den Vorstand sucht. Dann kann er zeigen, ob er auch ein Königinnenmacher ist.
Dieter Rickard, bis jetzt noch ein Königsmacher, einer der besten Headhunter Deutschlands, der für die richtig großen DAX-Konzerne die Manager sucht, wenn sie neue brauchen. Susanne Lettenbauer hat ihn in München getroffen.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Netzreporter.
Die entschleunigte Mülltonne. Wahrscheinlich gibt es nichts so häufig wie Fotoblocks im Netz. Ein paar sind gut, einige okay, viele langweilig und die allermeisten hat man vor allem schon ungefähr 1000 Mal gesehen. Das digitale Zeitalter und damit Dienste wie Instagram befähigen jeden Smartphone-Besitzer zu all dem, was vor gar nicht so langer Zeit nur mit langfristiger Beschäftigung, aufwendiger Entwicklung, viel Experimentierfreude und einem wirklich langen Atem gelungen wäre. Digitalisierte analoge Fotografie. Oder muss es analogisierte Digitalfotografie heißen? Wie auch immer, ein Projekt aus Hamburg macht das Fotografieren nun wieder ein wenig schwieriger. Dabei werden die Bilder nämlich nicht durch eine Plastikkamera oder ein Telefon geschossen, sondern durch ein etwas, sagen wir, unkonventionelleres Medium. Dieses Medium nennt sich Mülltonne oder netztypisch Trashcam und ist im Wesentlichen genau das, was der Name schon sagt. Eine zu Kamera umfunktionierte Mülltonne eben. Eine Mülltonnenkamera. Trashcam. Logisch. Und damit auch alles zusammenpasst, werden die Bilder auch von denjenigen aufgenommen, die sich mit den großen Tonnen am besten auskennen. Die Müllmänner. Die begeben sich zusammen mit den Trashcams an ihre Lieblingsorte in Hamburg und schießen, dort angekommen, Fotos von all den Plätzen, an denen sie sich eben Tag für Tag bewegen. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Und das tun sie auch. Die Stadtreiniger haben eigens für ihre Fotos einen Flickr-Account eingerichtet. Das Ganze mag vielleicht nicht besonders spektakulär klingen, doch bringen die Macher des Trashcam-Projects wieder ein wenig Downswing in die große Lomo-Soße im Netz. Das Projekt ist eine Art Entschleunigung der hippen Bilder, derer man doch sehr schnell überdrüssig wurde. Sprang einem doch schnell auf fast jedem Blog, jeder Website, jedem Facebook-Profil eines dieser super coolen, oberhippen Vintage Polar Lomi Pics entgegen. Und die will einfach keiner mehr sehen. Und damit zurück ins Netz.
Kochpuristen, die würden es nie verwenden, das Glutamat. Denn Kochpuristen, die schwören ja auf beste Zutaten, die dann wiederum für den allerbesten Geschmack sorgen. Dabei wäre mit so einer Prise Glutamat eigentlich alles viel einfacher. Das macht nämlich aus einer lauen Soße ein ganz intensives Erlebnis. Blöd nur, dass Glutamat so einen schlechten Ruf hat, vor allem in Deutschland. Es gilt als Symbol der ungesunden Fertigküche. Und manche Leute behaupten sogar, sie hätten eine Glutamatallergie. Nur für Japaner ist dieses Glutamat kein Teufelszeug, sondern eine eigene Geschmacksrichtung. Julia Rosch hat für uns mal die Inhaltsstoffe dieses Glutamats ordentlich aufgedröselt und vor allem auch selbst damit gekocht.
Kannst du mal probieren,
ja,
was schmeckt?
Ja, da fehlt mir noch ein bisschen Wein. Salz kann auch nicht schaden, noch ein bisschen.
Nudeln mit Hackfleischsoße soll es heute geben.
Also ich finde, ich komme halt nicht so richtig auf den Geschmack für meine Soße. Normalerweise mache ich das wirklich so aus dem Handgelenk. Mal heute?
Ja, mal ein bisschen kosten.
Probier nochmal.
Die Soße bleibt fad. Auch Thomas, eigentlich ein Experte in Sachen Abschmecken, weiß nicht mehr weiter. Beim Stöbern im Gewürzschrank fällt mein Blick auf ein Päckchen mit einem weißen, kristallinen Pulver. Mononatriumglutamat steht auf dem Plastikbeutel. Wann haben wir das gekauft? Das ist doch dieser Geschmacksverstärker. Bekannt aus China-Restaurants und Fertigprodukten.
Glutamat, im richtigen Namen, wenn es nicht als Salz vorliegt, als Glutaminsäure bezeichnet, ist eine Aminosäure. Aminosäuren sind Bausteine von Eiweißen, die wir tagtäglich zu uns nehmen. Wenn Sie das dann in isolierter Form haben als Glutamat, dann wird da Salze gebildet, zum Beispiel Natriumglutamat. Dieser Stoff hat dann einen bestimmten eigenen Geschmack und kann auch den Geschmack von Lebensmitteln attraktiv machen.
Professor Peter Steele ist Ernährungsphysiologe. An der Uni Bonn leitet er das Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften. Glutamat im Essen, das ist keine neue Erfindung.
Pikant und geschmackvoll, wie eine Pariser Modeschöpfung. Würzig wie der tollste Cowboy-Thriller. Genuss der Einsamkeit. Dies macht der Glücksbringer ihrer Küche, Knorr Aroma.
1953 kam Aromat von Knorr auf den Markt. Genau wie das Konkurrenzprodukt Fondor von Maggi und andere Universalwürzen enthält es neben Salz- und Gewürzextrakten bis heute Glutamat. Versprochen wird ein rundes Geschmackserlebnis.
Knorr Aromat hebt den Eigengeschmack aller Speisen und verleiht ihnen ein angenehmes Aroma. Die ideale Hilfe für Tisch und Küche.
Genau das, was meiner Nudelsoße fehlt. Einen guten Ruf hat der Geschmacksverstärker allerdings nicht.
Da halte ich nun gar nichts von. Das müsste verboten sein. Das ist eine Irreführung des Verbrauchers. Die Geschmäcker, die werden alle gleichgestellt und nun nicht sozusagen zum Fressen verurteilt.
Also solche Dinge werden immer dadurch geschürt, dass Monosodiumglutamat ein Industrieprodukt ist, das in vielen Fertigprodukten eingesetzt wird. Also man wird nicht durch Glutamat dick, man wird durch zu viel Essen dick. Ganz einfach.
Es gibt ja auch inzwischen so eine China-Allergie oder wie das heißt. Ich kann nämlich kein Glutamat vertragen. Bei mir macht es Schweißausbrüche und Durchfall. Wenn wir im China-Restaurant sind und dann habe ich das Essen noch nicht drin, dann musste ich also zur Toilette rennen.
Also wenn über Allergie geredet wird, dann ist eine Allergie immer eine Immunreaktion. Und eine Immunreaktion auf eine freie Aminosäure existiert in dem Sinne nicht. Man kann vielleicht Unverträglichkeiten haben, aber keine Allergie. Die Allergie kann im Prinzip nur gegen Eiweiße sich entwickeln. Und vielleicht ist es dann eher ein Problem anderer Inhaltsstoffe dieser Speisen und nicht des Monosodiumglutamats.
Und wie schmeckt es nun, dieses Glutamat?
Ich probiere mal ein bisschen, die kleine Fingerspitze voll. Schmeckt ganz unspektakulär. Erstmal denkt man, es ist salzig, aber dann eher so ein bisschen herzhaft.
Also ich habe in meinem Geschmacksempfinden das immer in Verbindung gebracht mit irgendetwas, was beim Japaner oder Chinesen gibt. Also meistens sind Sojasoßen.
Entdeckt wurde der spezielle Geschmack von Glutamat in Japan. 1907 wollte der japanische Chemiker Kikunae Ikeda herausfinden, was Dashi, eine japanische Brühe, so schmackhaft machte. Ihr spezieller Geschmack ließ sich einfach nicht mit einem der vier Grundgeschmäcker erklären. Süß, sauer, salzig oder bitter. Kikunae Ikeda ordnete diese fünfte Geschmacksrichtung der Speisealge Kombu zu. Als er sie untersuchte, isolierte er die Aminosäure Glutaminsäure. Er identifizierte darin den speziellen fünften Geschmack, den er Umami taufte.
Umami gilt bis heute als fünfte Geschmacksrichtung und ist fester Bestandteil der japanischen Küche. Lebensmittel wie Algen, Seetang, Sojasauce und Shiitake-Pilze enthalten Glutaminsäure. Außerdem steckt sie in reifen Tomaten, Parmesan und Roquefort-Käse. Auch der menschliche Körper produziert Glutaminsäure, um seine eigenen Eiweiße oder Enzyme aufzubauen. Die braucht er zum Beispiel für seine Muskeln. Schon in Muttermilch ist Glutaminsäure enthalten.
Und die haben wir ja fast alle irgendwann einmal zu uns genommen. Deshalb kommt jetzt auch Glutamat an die Hackfleischsoße, zumindest an eine Portion.
Das Essen ist fertig.
Oh, das sieht aber gut aus.
Vor meinen Gästen stehen ein Topf und eine Pfanne mit Soße. In einer Portion ist Glutamat enthalten, in der anderen nicht. Schmecken Sie den Unterschied?
In der Pfanne. Vielleicht wäre guter Rat.
Woran schmeckst du das?
Also
woran
das schmeckt intensiver.
Das Hackfleisch schmeckt da stärker
raus. Ja, genau. Was hebt denn den Geschmack?
Ich glaube, ich esse jetzt gleich die Pfanne leer.
Thomas und Peter schmecken richtig. Die Soße in der Pfanne ist mit Glutamat gewürzt. Sie schmeckt tatsächlich fleischiger, herzhafter als die Soße im Topf.
Wollt ihr noch was?
Aber gern, mach sicher.
Ja?
Ja, damit. Ja, dann habe ich doch mal einen guten Appetit.
Ja, zum Wohle.
Da schmatzen sie. Kochen mit Glutamat ist besser, als sein Ruf so verrät. Glutamat ist nicht das Teufelszeug, als dass man es vielleicht verdammen möchte, hat Julia Rosch für D-Radio Wissen rausgefunden.
D-Radio Wissen. Mittwoch kompakt.